herzlich willkommen zum Podcast Future Work Skills. Hier dreht sich alles um die Arbeitswelt der Zukunft. Herzlich willkommen, ich bin Dennis Fischer und heute habe ich Marlin Wattling zu Gast. Marlin hat nach einer erfolgreichen Konzernkarriere bei SAP, Bilfinger und Roche beschlossen zu kündigen und sich selbstständig zu machen. Unter anderem hat er in den letzten Jahren sogenannte Micro-Sabbaticals aufgebaut. Das sind Tiny Houses, in die man sich für wenige Tage einmieten kann, um einfach mal da völlig abgeschieden zu sich selbst zu finden oder sich mal intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und gerade in dieser sehr turbulenten Zeit im Moment ist es, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Werkzeug und kann uns allen weiterhelfen. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview und hoffentlich viele inspirierende Gedanken. Lass uns loslegen. Ja, hallo Marlin, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo, hey, schön hier zu sein.
Genau, ich habe gerade schon ein bisschen was über dich erzählt, aber stell dich doch gerne nochmal in eigenen Worten vor. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du heute?
Ja, wunderschön. Also ich bin Marlin Wattling, komme aus der Nähe von Heidelberg, von Hause aus Psychologe, ein paar Jahre in Konzernen verbracht, die letzten 3 Jahre mit Veränderung, Change unterwegs in Unternehmen, mit Lumen Partners und was zu AI, das ich mache. Nebenher habe ich einen Event Space, heißt Tante Polly, und beschäftige mich gerne mit Leuten und Veränderungsprozessen auch bei Leuten.
Genau, und hast nicht nur die Dinge, die du gerade beschrieben hast, sondern weil du so ein Tausendsasser bist, hast du Micro-Sabbaticals aufgebaut. Darüber kamen wir letztendlich auch in Kontakt. Und bevor wir darauf eingehen, was das ist, was man halt machen kann etc., wie kamst du auf die Idee zu Micro-Sabbaticals?
Ja, also die Möglichkeit, Auszeiten zu nehmen und so weiter, das ist mir schon immer wieder über den Weg gelaufen. Habe Leute beobachtet im Firmenleben, die 6 Monate nach Neuseeland gegangen sind mit ihrer Familie, um sich neu zu sortieren. Ein anderer Freund hat mal eine Segeltour gemacht von Hamburg bis irgendwie Afrika runter. Und das war ganz spannend, was Leute da machen. Und Micro Sabbaticals ist einfach für die Leute, die nicht 6 Monate segeln können, sondern die mitten im Leben stehen und auch eine Art brauchen, sich zu sortieren oder manche Fragen zu stellen. Und da kam das her.
Hast du selbst auch mal ein Sabbatical oder ein Micro-Sabbatical gemacht gehabt, bevor du das gegründet hast?
Ja, also in verschiedenen Varianten. Ich hatte mal eine Zeit im Ausland, die quasi eine Unterbrechung war von meinem regulären Vorgehen. Und in den Rollen, die ich war, vor allem die ehrenamtlichen Rollen oder die Rollen, die ich so ein bisschen nebenher gemacht habe, da habe ich tatsächlich versucht, alle 7 Jahre was einzubauen, dass ich mindestens ein paar Monate weg bin oder ein ganzes Jahr raus und das an andere übergebe, um mich so ein bisschen frei zu schaufeln. Ich war irgendwie immer im Beruf drin, außer eine kurze Zeit. Aber ja, hilft, ein bisschen Zeit zu haben, die Seele baumeln zu lassen und agendafrei unterwegs zu sein.
Das verflickte 7. Jahr hast du dann umgangen sozusagen.
Das war der Plan.
Genau, ja. Okay, und genau, sag mal, was sind Micro-Sabbaticals? Was kann man sich da so grob drunter vorstellen?
Wie ich schon angedeutet habe, Sabbatical ist ja eine ewig alte Idee, dass man Sachen ruhen lässt, dass man, also der Sabbat in jüdischer Tradition, der 7. Tag, wo der Herr nicht gearbeitet hat und man quasi von der Arbeit ruhen soll, auch das Vieh soll ruhen, also so eine Unterbrechung des Rhythmus. Das ist das eine, was auch Amerikaner immer in Deutschland ganz cool finden. So, in Amerika sind ja sonntags auch die Geschäfte auf und in Europa musst du planen. Also mittlerweile mit Tankstellen und so weiter geht das. Aber und dann Sabbaticals nehmen dann viele Leute nicht nur einmal die Woche, sondern quasi alle Zeitfenster, Jahre oder wie auch immer, einfach Zeit rausnehmen, um Seele baumeln zu lassen, genießen, aber manchmal sich auch sortieren. Und Micro-Sabbaticals sind quasi, wie gesagt, so eine zusammengestauchte Version. Wir machen 4 Tage als Standardprogramm, wo wir Leuten anbieten, mit einer Fragestellung oder mit einer Suche oder unter einer Konstellation zu kommen und diese 4 Tage zu nehmen, also ein fokussiertes Sabbatical zum Nachdenken, zum Orientieren und solche Dinge.
Okay. Ja, cool. Und das Ganze veranstaltet ihr in Tiny Houses, richtig?
Korrekt. Wir haben ein Tiny House gebaut, hier eine Konstellation in Heidelberg mit Flüchtlingen zusammen, war so ein soziales Projekt. Und das Heidelberger Publikum ist Tiny Häuser gewohnt. Die ganzen Studenten wohnen auf 16 Quadratmeter. Das haben wir quasi auf die Räder gestellt und in die Natur gepackt. Und ja, ist ja so ein Trend zum Minimalismus. Ja. Wir hatten das Gefühl, das passt recht gut zu dieser Idee von Sabbaticals. Du reduzierst um frische Perspektiven und frische Vitalität zu bekommen.
Und bist halt mitten in der Natur und nicht irgendwo in der Stadtwohnung. Ja.
Korrekt. Setting verändern einfach, dass auch sich das Gedanken und der Rhythmus einfach ändert. Ne?
Ja, und auch so ein bisschen der Minimalismus spielt da ja auch mit rein, der Lessness-Prinzip sozusagen, nicht dann noch mit Fernseher und genau, sehr viel Luxus. Wann war so deine erste Nacht in einem Tiny House? Ich habe tatsächlich noch nie in einem Tiny House übernachtet. Ich stelle es mir schon die ganze Zeit irgendwie ganz cool vor. Hatte auch schon ein, zwei gebucht, wurde dann durch Corona letztes Jahr wieder abgesagt. Mhm. Aber ich kann es kaum erwarten. Wie war das bei dir zum ersten Mal in so einem Tiny House?
Ja, also ich war mit meiner Frau zusammen für 2 Nächte im Tiny House und war toll. Also sehr reduziert. Man ist so in seinem eigenen Orbit und wie ein Urlaub, nur halt quasi mit dem Blick nach innen oder mit diesem natürlichen Setting, dass du geleitet wirst dazu, zu entschleunigen, also wirklich runterzukommen und so ein bisschen reflektiver Modus. Wir waren auch im November, da war so mystische Novemberstimmung, okay. Hat natürlich schön dazu gepasst.
Ja, das glaube ich. Könntest du dir mal vorstellen, irgendwann mal in einem Tiny House zu wohnen auch? Also wirklich voll?
Nee, also ich wohne in einem nicht wahnsinnig großen Haus und das ist so unser Minimalismus. Wir haben uns festgelegt und wohnen dort. Ich glaube, ansonsten ist es schon sehr reduziert und braucht schon viele Kompromisse oder viele Entscheidungen, die ich, glaube ich, im Moment noch nicht so unterbringen könnte.
Naja, und viel Verzicht wahrscheinlich, weil man ja echt, ich meine, wie groß ist so ein Tiny House? 50 Quadratmeter oder so? Oder?
Nein, weniger. Also wie gesagt, 16, 18 Quadratmeter. Okay. Wir haben eine Dusche, eine Toilette und Küche drin, das ist total schön. Aber ich meine, eine witzige Beobachtung, meine Frau wollte dann die Küche reduzieren, weil dort kann man mit weniger leben, ist heimgekommen, hat den Toaster weggeräumt, weil sie gesagt hat, brauchen wir nicht, können wir mit der Pfanne machen. Ja. Und die Kids sind auf Revolte gegangen, haben gesagt, ey, ohne Toast ist unser Leben nur halb so viel wert, Toaster muss wieder her. Und das ist das praktische Problem dann, ne? Man gewöhnt sich an viel. Ja. Und reduzieren ist als Idee leichter als Realität. Ne?
Ja, total, das stimmt, ja. Ja, aber spannend, genau. Lass uns nochmal, also Micro-Sabbaticals haben wir verstanden, kurze Auszeit, 4 Tage, gleichzeitig das Ganze in einem Tiny House, damit man wirklich auch reduziert und minimalistisch lebt. Und jetzt habt ihr auf eurer Seite microsabbatical.doric.io. Musst du mich auch nochmal abholen, wo kommt der Link her oder wo kommt die URL her, sag ich mal?
Ja, Doric ist einfach so ein Builder, aber microsabbatical.de funktioniert auch.
Ah, okay, dann wurde ich da nur weitergeleitet. Genau, und ihr habt 4 Angebote, die ich ganz cool finde, so von der Übersicht, wo ich mal kurz mit dir eintauchen will, nämlich Denkzeit, Monk-Mode, Schattenarbeit und Selbstfindung. Gehen wir es mal durch. Was ist Denkzeit? Was kann man sich darunter vorstellen?
Denkzeit ist quasi eine fokussierte Zeit auf eine intellektuelle oder inhaltliche Frage. Ja, also ich will mich mit etwas beschäftigen, zum Beispiel künstliche Intelligenz war für mich letztes Jahr ein großes Thema. Ich wollte mal durchsteigen, was ist es, was sind die Trends, was passiert da? Es ist inspiriert, Bill Gates macht das seit 20 Jahren. Stimmt, 97 genau. Ist er weggegangen, seine Hütte dabei bei Washington und hat quasi das Internet-Title Wave Memo rausgegeben, hat sich ins Internet reingelesen, hat gesehen, okay, es wird alles verändern. Und so in unserer heutigen Welt, manchmal müssen wir Dinge auch ein bisschen tiefer durchdringen und nicht nur fragmentiert oder mal hier oder da uns rumklicken. Und Denkzeit soll das ermöglichen, also sich inhaltlich aus verschiedenen Perspektiven, Papers, Research, auch Videos oder was auch immer mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja, sehr gut. Das passt perfekt zu einem meiner neuen Skills, nämlich komplexe Probleme lösen. Also sich wirklich mal mit so einem Thema zu beschäftigen. Und ja, ich glaube, genau, es könnte kein besseres Vorbild da geben, auch als Bill Gates. Machst du das auch ab und zu im Jahr, dass du dir wirklich dann, du hast gesagt, jetzt KI war so das Letzte, oder? Gab es danach noch irgendwas, wo du dich wirklich mal 2-3 Tage intensiv mit einem Thema beschäftigt hast?
Nicht ganz so tief. Ich habe schon immer wieder Themen, wo ich mal weggehe zum Denken oder zum Researchen. Zwei, drei Tage, also KI hat mich ein bisschen länger gebraucht. 2-3 Tage passiert ab und zu mal in einer gewissen Konstellation. Aber ich habe so eine fortwährende Liste mit Fragen, die ich kompliziert finde und die ich dann ab und zu, wenn ich mal wirklich so ein bisschen Platz im Kalender habe, versuche von verschiedenen Seiten zu beleuchten und mir eine Meinung zu bilden dazu.
Ja, super schön. Also ich habe es jetzt mir so ein bisschen quasi in meinen Alltag reingeholt durch mein letztes Buch, was ich jetzt schreiben durfte. Dadurch habe ich mich halt auch dann über mehrere Wochen, Monate hinweg eben mit dem Thema Future Work Skills so beschäftigt. das, da klar, wären 3 Tage wahrscheinlich mal zwischendurch gut gewesen, um sich mal in irgendeinen Teilaspekt tiefer reinzuarbeiten. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das echt, ja, extrem wertvoll ist, weil wo kommen wir sonst dazu, im Alltag uns mal 2-3 Tage am Stück mit einem Thema zu beschäftigen? Ja, nie. Also nicht mal am Wochenende, nicht mal im Studium bei vielen so. Also von daher ist es eine super schöne Idee. Und das wird auch ganz, ganz gut angenommen bislang von den...
Ja, wird angenommen und Leute sehen da drin tatsächlich Wert. Die Hälfte des Wertes in der Vorbereitung. Also wenn du so eine Auszeit machst, musst du dich natürlich sortieren. Was lese ich? Welche Fragen genau gehe ich hinterher? Das alleine hat schon so ein bisschen einen therapeutischen oder sortierenden Effekt. Ja. Und dann in der Zeit selber sind wir mit dabei und einmal am Tag bieten wir so einen Connection Point an, wo wir mit den Leuten dann reden, die da sind und quasi helfen, wenn sie irgendwo feststecken oder Fragen ein bisschen unscharf sind. Und es hilft tatsächlich, so einen Denkpartner zu haben, also dass man nicht nur quasi vor sich hin navigiert, sondern ja so ein bisschen ein Gegenüber hat.
Ja, genau, das ist ja auch noch ein spannender Aspekt bei euch, also diese 4 Angebote sozusagen sind ja alle begleitet. Also man mietet sich nicht nur einfach nur ins Tiny House ein und sitzt dann da rum, starrt an die Decke sozusagen. Also kann man auch machen, da kommen wir dann gleich zu, hoffentlich im Monk-Mode. Aber ihr begleitet sozusagen die Personen. Und wie kann man sich das vorstellen jetzt in dieser Denkzeit? Also, weil genau, angenommen, ich setze mich jetzt wirklich mit künstlicher Intelligenz auseinander oder mit CRISPR-Cas, so der Genschere, da habt ihr ja nicht überall Experten, die mir dann da inhaltlich weiterhelfen, sondern geht es dann mehr methodisch, oder, dass ihr da dann einmal am Tag unterstützt.
Korrekt. Also es startet mit der Anmeldung, dann machen wir ein Gespräch, paar Wochen, paar Monate vorher, je nachdem mit wie viel Vorlauf, und versuchen dir ein paar relevante Fragen zu stellen, Tagesablauf, welche Fragen hast du, auch Material, wenn es ein Thema ist, bei dem wir auch was wissen, aber das ist meistens nicht der Fall, können wir was beitragen und ein paar Tipps geben, wie man die Zeit am besten nutzt. Ne? Weil es ist auch nicht ewig Zeit, also wenn du ein Buch liest, 2-3 Tage ist schon echt eng, so, ja. Je nachdem, wie schnell du liest. Und dann in der Zeit selber, wie gesagt, einmal am Tag treffen wir uns und versuchen einfach so Flow-Unterstützung zu bieten, sodass du beim Denken nicht feststeckst. Und es hilft einem selber auch. Ich meine, diese Pomodoro-Technik ist relativ bekannt, ne? Ja. Also auch Dinge runterzubrechen und nicht nur das Denken wie einen Fluss dahin ziehen zu lassen, weil das dann dich dann manchmal auch in Wege führst, wo du merkst, ich verbrenne hier wahnsinnig viel Zeit und komme nicht weiter, sondern so ein paar Leitplanken oder so ein paar Feedbacks zu geben.
Ja, cool, auch die richtigen Fragen zu stellen und dann, genau, Pomodoro-Technik eben, das in einzelne Zeitblöcke auch aufzuteilen sozusagen.
Zum Beispiel so, genau, Bewegung oder manchmal auch so Canvases zur Verfügung zu stellen. Ne? Also wie machst du dann Wissenscapture und Sortierung und vor allem, wie gehst du eigentlich deinen Fragen nach? Bei diesen Dingen sind ja die persönlichen Fragen die relevantesten. Ja. Und je besser, schärfer und markanter diese sind, desto mehr kriegst du auch raus.
Haben schon Leute verlängert, die gesagt haben, hey, 4 Tage, ich bin mit dem Buch noch nicht durch, ich muss noch mal 4 Tage dranhängen?
Wir hatten Leute, eine Person, die verlängert hat. Meistens sind wir relativ ausgebucht, sodass es gar nicht ganz so möglich ist. Aber ja, man kommt schon in so einen Rhythmus rein, der erleuchtend ist, zu mystisch wahrscheinlich, aber der schön ist und wo man das Gefühl hat, ich mache hier auch gute Arbeit für mich und für mein inneres Leben und so.
Ja. Auch so ein bisschen... wie soll ich sagen, fast süchtig macht wahrscheinlich, ja, wenn man sagt, hey, krass, irgendwie, ich habe jetzt 4 Tage nicht in Instagram geschaut und die Welt dreht sich trotzdem weiter und dafür habe ich jetzt irgendwie ein Thema ziemlich tief durchdrungen und was gibt's da noch alles so, also, ja, stelle ich mir gut vor. Gehen wir mal zum zweiten Punkt, Monk Mode, der Mönchsmodus, was hat's damit auf sich, was kann man sich darunter vorstellen?
Mönchsmodus ist eine extreme Projektfokussierung. Also anstatt zu lernen, bist du eher im produzierenden Modus. Also du versuchst, was herzustellen, sei es ein Buch zu schreiben, dein Nachlass zu formulieren, was auch immer. Ne? Im Prinzip wie damals bei der Studienarbeit, die 2 Tage vor Abgabe der Arbeit. Du alles muss jetzt. Ne? Und die Mönchsanalogie kommt daher, dass man extrem reduziert, also man lebt für ein Ziel, wie der Mönch fürs Gebet lebt oder gebeten und arbeiten, so sagt man, man nimmt nur eine Sache mit, das heißt, wir bieten das Essen, so dass du dich um nichts kümmern musst, so Full Service. Ah, cool. Und der Vorschlag ist, du stehst früh auf, machst ein bisschen Sport, kein Alkohol, kein Zucker, kein Handy, kein Sex und so weiter, so dass du voll dedicated für 4 Tage durchrocken kannst.
Ah, cool.
Und manchmal eben, du kennst auch das natürlich mit Deep Work und so weiter, manchmal kommst du zu Ergebnissen einfach nur, wenn du eine gewisse Tiefe hast und eine gewisse Anlaufzeit und ja, das ist, was Monk-Mode herstellen soll für dich.
Okay, aber dann also wirklich genau weniger konsumieren, sondern eher produzieren und, wie du schon sagst, dann Dinge ins Leben bringen, wobei ich mir es trotzdem, also ich meine, Deep Work, ja, habe ich gelesen, genau, und habe mich auch damit beschäftigt, aber er schreibt ja auch in dem Buch, hey, mehr als 4-5 Stunden am Tag kann ich gar nicht wirklich produktiv, also richtig hochkonzentriert produktiv irgendwie arbeiten und danach mache ich dann halt entweder Pause oder frei oder kümmere mich halt um Shallow Work, so in dem Unterschied. Wie schafft ihr das oder schaffen das die Leute dann wirklich da irgendwie 6, 7, 8 Stunden am Tag voll konzentriert zu sein? Oder habt ihr dann auch wieder da so ein bisschen Coaching-Ansätze, bringt sie mal kurz raus und helft ihnen irgendwie?
Nein, wir geben ihnen nur ein paar Tipps mit. Also wir überprüfen das nicht, von daher weiß ich es ehrlicherweise nicht ganz genau. Mhm. Die Leute sind da auch jetzt nicht mit externen groß beschäftigt, weil das ist ja genau der Hintergrund.
Ja.
Mein Gefühl ist schon, dass die Leute ein bisschen mehr machen als wahrscheinlich 4, 5 Stunden am Tag. Du hast ja in solchen Studien oder Extremarbeitsaspekten auch verschiedene Aspekte, die zusammenkommen müssen. Und manchmal ist es der Wechsel des Modus, du schreibst, dann liest du wieder was. Also dann auch so körperliche Bewegungen, mal spazieren gehen oder irgendwie was machen. Ich meine, die Mönche haben auch dieses Problem, die ganze Zeit beten klappt auch nicht. Man muss zwischendurch mal einen Gatten jäten oder irgendwie sowas machen.
Ja,
also
ja.
Das ist schon auch da. Aber es ist den Leuten persönlich überlassen und manchmal geht auch mehr. Also manchmal, wenn man drin ist, dann verfliegt auch die Zeit. Ich erinnere mich an meine Studienzeit, da habe ich ab und zu auch mal die Nacht durchgearbeitet, war dann ganz erschrocken, dass es wieder hell wird draußen, einfach weil man so im Element drin ist. Geht schon.
Ja, das glaube ich. Das heißt aber auch in Heidelberg seid ihr dann immer kurz vor den Prüfungen wahrscheinlich ziemlich ausgebucht, weil dann alle Studenten sich noch kurz einmieten, um was fertig zu bekommen.
Ja, ich weiß nicht, für die ist es vielleicht ein bisschen zu teuer, die sind meistens so auf Budget und kriegen es wahrscheinlich gar nicht so organisiert, who knows. Aber ein paar, ja, aber schon auch viele mehr Professionals und ich glaube, da ist eigentlich das noch wertvoller, weil das Leben, du hast so viele Rollen, dass das Leben fragmentiert ist, dass dieser extreme Fokus von einem Umfeld gar nicht mehr erlaubt werden kann. Mhm. Also bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich im Zug von Mannheim nach Berlin fahre, 6 Stunden, da habe ich so Zeiten. Aber das ist auch einer der wenigen Zeiten im Leben, wo ich mal so einen Block am Stück habe. Alles andere ist irgendwie Kinder und Telefon und E-Mail und so weiter. Klappt nicht.
Ja, das habe ich letztens gerade gedacht, wie schön es noch war, als es noch kein WLAN in den Zügen gab. Also das war immer so meine produktivste Zeit. Seit es jetzt WLAN gibt, ist immer noch ein bisschen produktiver, als wenn man zu Hause ist. Aber klar, schaut man dann mal irgendwo Netflix. Und anscheinend wurde jetzt auch, ich weiß nicht, ob das dauerhaft ist, aber das WLAN die Grenze aufgehoben sozusagen. Ich habe letztens irgendwie 4, 5 Stunden lang Netflix geschaut im Zug. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja, ist nicht besonders produktivitätsfördernd so.
Na, ab und zu ist der ICE ja immer noch im Monk-Mode, der hat dann kein WLAN. Da wird man noch ab und zu beschenkt von der Deutschen Bahn.
Das stimmt, ja. Weil du es gerade schon angesprochen hast, ich wollte eigentlich erst später drauf kommen, aber lass es uns kurz dazwischen schieben. Wie sieht denn das so preislich aus? Also du hast gerade gesagt, Studenten können es sich nicht leisten. Wo bewegt sich das so ungefähr für die Hörerinnen und Hörer, dass sie da ein Gefühl dafür bekommen?
Zwischen 300 und 500 Euro. Die Nächte an sich kosten was. Und das Programm ist unterschiedlich, je nach der Intensität der Begleitung, also wie viel Zeit da reinfließt.
Also 300 bis 500 Euro für diese 4 Nächte sozusagen.
Ja, genau.
Ja, okay.
Also überschaubar, aber jetzt auch nicht, also wenn du total auf Budget bist, das ist jetzt nicht was man reduziert.
Aber es ist ja eben nicht nur die Übernachtung, sondern halt auch eure Begleitung sozusagen, die dann mit dabei ist.
Der Rahmen, genau.
Okay, Denkzeit, Monk-Mode, 3. Punkt, Schattenarbeit. Also ich habe es mir natürlich auf der Website angeschaut, ich weiß, was es ist. Ich frage trotzdem mal naiv, was soll Schattenarbeit sein?
Also Schattenarbeit ist der Umgang mit Niederlagen oder Rückschlägen im Leben. Mhm. Unsere westliche, vor allem amerikanisch geprägte Storyline ist ja immer irgendwie rechts nach oben, so alles ist Fortschritt. Und selbst wenn du Dellen hast, also was weiß ich, du wirst verlierst deinen Job oder so, passiert das nicht so in Deutschland, aber was weiß ich, irgendwie eine Niederlage, versucht man immer noch zu interpretieren unter dem Paradigma des Fortschritts.
Schau dir die aktuelle Bundestagswahl an, gell?
Genau, also was nicht tödlich
wir haben einen klaren Wählerauftrag, einen klaren Regierungsauftrag vom Wähler bekommen. Wir sind zwar nur irgendwie drittstärkste Kraft im Land, aber ja.
Ja, genau. Also so, wir haben diesen Mythos des permanenten Aufstiegs, aber die Realität ist, es ist nicht so. Manchmal haben wir Niederlagen oder Verluste, wo es keinen offensichtlichen Benefit gibt. Ich habe meine Schwägerin vor 3 Jahren verloren mit 39. Das ist echt schwierig, wo du... Und weil wir keine Sprache dafür haben, können wir tun wir uns schwierig, das gut zu verarbeiten. Ja? Ja. Und gleichzeitig, manche Dinge sind dann Leichen im Keller und wir merken immer wieder, wie uns das beschäftigt. Und bevor es quasi eine Psychose wird, ich meine, alles ist tendenziell, oder das ist auch ein fieses Wort, aber die Grenzen sind fließend, aber in Deutschland kümmern wir uns dann, wenn es eine existenzielle Krise ist oder sag ich mal, psychologisch bedrohlich oder so, dann sucht man sich Hilfe. Aber genau diese Grauzonen auf dem Weg dahin brauchen ab und zu auch einen Ort. Manche haben das in einer guten Freundschaft, manche in Glaubenskommunitäten oder was auch immer man das hat. Aber wir hatten das Gefühl, da ist eine Lücke. Es ist kein hippes Thema, aber es in der Verborgenheit passiert häufig neues Leben, passiert häufig was uns Tiefe gibt und Substanz. Und da Räume zu geben, gerade in einer Zeit, wo wir immer mehr Verantwortung für unser Leben übernehmen müssen, da sind dann Niederlagen einfach auch persönlicher. Es ist dann nicht mehr nur die Firma, die irgendwie Schrott baut, sondern mein eigenes Startup geht dann runter oder was auch immer. Ja. Und dementsprechend, glaube ich, tun wir gut daran, Orte zu haben, wo das natürlich vorkommt, ohne stigmatisiert zu werden und gleichzeitig ein bisschen Sprache beigebracht wird oder Hilfestellung, damit umzugehen.
Ja, also ich glaube auch genau der Raum zum einen, da wirklich sich mit auseinanderzusetzen vielleicht, weil im Alltag verdrängt man es ja auch ganz gerne. Also ich habe es auch in den letzten Jahren irgendwie bei 2 Schicksalsschlägen so im Familienkreis eben erlebt, dass man halt sich dann super schnell wieder in die Arbeit stürzt und dann ja weint man mal abends kurz irgendwie für 5 Minuten und dann ist aber auch wieder gut, dann schaut man noch irgendwie eine Netflix-Serie, geht ins Bett und am nächsten Morgen arbeitet man wieder. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und mich würde da noch interessieren, wie ihr die Personen auch so ein bisschen begleitet. Das ist jetzt keine richtige Trauerbegleitung wahrscheinlich in dem Sinne, aber ja, du hast ja auch eben psychologischen Hintergrund. So, was bietet ihr da den Personen an?
Ja, also auch da gehen wir sehr individuell vor. Das heißt, wir haben dieses Gespräch 1-2 Monate vorher und fragen, was so die Fragestellungen sind, was der Kontext ist. Und dann entscheiden wir, wer das macht von uns. Wir haben Frauen, wir haben Männer, die begleiten können, unterschiedliche Schwerpunkte haben. Es ist jetzt nicht ganz mein eigener Schwerpunkt, es ist bei den anderen ein bisschen zentraler. Mhm. Und dann haben wir verschiedene Tools, Reflexionsfragen. Manchmal auch bieten wir Kits, also so haptisches Zeug, ne, mit dem man was machen kann. Also so was Typisches ist, irgendwas aufschreiben und dann verbrennen oder irgendwie in einen Fluss werfen, um so Loslasserituale. Ja. Das muss für die Person passen. Wir schlagen das jeweils vor, also wir drängen da nichts auf. Aber wir arbeiten mit eben gewissen Frameworks und Begleitungsmethoden und dann eben auch so Rituale, kreative Rituale, um sich Dinge auch erfühlen zu können und nicht nur vom Denken her oder im Gespräch damit umgehen zu können. Okay. Hängt aber natürlich an der Fragestellung, und wenn es etwas extremer wird oder bedrohlicher, dann würden wir auch hinweisen, dass es vielleicht nicht unsere Liga ist, in der wir spielen, dass Leute sich professionelle Begleitung holen sollten. Ja. Aber genau diese Zwischentöne, quasi das Dunkelgraue, ohne schwarz zu sein, da wollen wir mitspielen.
Und das ist denn die Schattenarbeit sozusagen, die eigenen Schatten auch aufzuarbeiten oder erstmal zuzulassen, überhaupt auch zu sehen. Ja.
Ja, ich glaube, man sagt, unter jedem Baum ist die gleiche Größe, die der Baum ist, ist er unter der Erde. Ne? Und das vergisst man immer. Man sagt so, Wurzeln sind wichtig und so weiter. Aber das, was im Dreck passiert, im Verborgenen, im Dunklen, das braucht Platz. Und davon wird auch die Höhe des Baumes irgendwie mit beeinflusst. Und ich denke, gerade wenn man erfolgreich ist, tendiert man dazu, den Erfolg zu nutzen als Droge oder als Forward-Momentum und viele Dinge einfach zu speichern. Ich habe das öfter erlebt, wenn dann Leute quasi aus dem Beruf ausgestiegen sind oder so einen Shift hatten, dass die für eine Weile eine Depression hatten oder beim Abschied also tierisch berührt waren, weil all diese Sachen hochkamen. Und ist auch okay, kann man gerne so machen. Aber es ist auch ein Platz dazu, diese Tiefe im Übergang mit zuzulassen und irgendwie Wege zu finden, das zu integrieren.
Ja, das glaube ich. Also das ist ein schönes Bild mit dem Baum und den tiefen Wurzeln. Ich musste gerade dran denken, eine schöne Kooperation für euch wäre vielleicht so ein alternativer Bestatter aus Berlin. Da habe ich letztens ein interessantes Podcast-Interview gehört, der eben alternative Bestattung anbietet. Das heißt, es in Deutschland, ich meine, muss sich trotzdem an die gesetzlichen Regeln halten. So, es geht auch weniger um den Bestattungsakt an sich. Er wird auch in der Urne oder in einem Sarg bestattet, aber alles, was davor passiert, ist halt ein bisschen individueller, auch auf die Personen abgestimmt. Die dürfen dann die Toten zum Beispiel selbst nochmal anziehen, schminken, in den Sarg legen, den Sarg selbst bemalen oder die Urne irgendwie selbst gestalten und so weiter. Also all das, fand ich sehr, sehr interessant so. Und klar, das wäre vielleicht eine Kooperationsmöglichkeit, weil da immer auch Leute dann natürlich dabei sind, die logischerweise dann irgendwie den Tod auch des Gestorbenen verarbeiten wollen. Ja. Okay, Schattenarbeit und letzter Punkt ist Selbstfindung. Mhm. Selbstfindung, genau, steckt so ein bisschen im Namen, aber erklär mal, wie ihr dabei helft.
Ja, unsere Beobachtung ist, dass 60-70% wahrscheinlich der Bevölkerung in permanenten Entscheidungsprozessen sind, wo die Reise hingehen soll. Also früher, als ich studiert habe, dachte ich, okay, das sind meine Kommilitonen und ich, die quasi sich noch die Welt erschließen und noch nicht so wissend sind, dass man sich festlegen kann. Aber mittlerweile sind es auch mit 50er, die quasi fragen, was mache ich denn als nächstes, wenn ich mal groß bin? Und dieses Groß ist irgendwie immer am Horizont. Unsere Welt ist einfach voller Optionen und es bringt uns unter einen Entscheidungsfindungsprozesse. Und es passiert so viel auch in der Welt, Werte verschieben sich, man selber verändert sich und so weiter, so dass manchmal die Entscheidungen, die vor 5 oder 10 Jahren getroffen sind, in einem anderen Licht da sind. Und was heißt das für meine Karriere, für meine Beziehungen, auch für mein, sag ich mal, Portfolio von Leben? Es ist ja heute so, dass Leute quasi fließende Grenzen haben und die Arbeit immer mehr auch ein Identitätsbestandteil ist und ich, sag ich mal, inhaltliche, wertegetriebene Ambitionen vielleicht damit habe. Und dafür, es gibt Startup-Beratungen, wenn du ein Geschäftsmodell haben willst und ein Business Model Canvas auf die Reihe kriegen willst. Aber wo ist die Mi-Beratung, also die mir hilft, quasi diese Dinge zu sortieren? Für was stehe ich, wo will ich hin, was sind die Optionen und so weiter? Als früher Personaler wurde ich da relativ viel angepingt, sowohl in der Firma als auch in meinem Umfeld. Hier Lebenslauf, kannst man drüber schauen oder was rätst du mir als nächsten Schritt und so weiter. Ich bin dann relativ viel in diese Gespräche verwickelt worden und ich habe festgestellt, wenn man Leuten paar gute Fragen stellt oder ein bisschen Feedback gibt auf ein paar Optionen, dass das total hilfreich ist. Ja. In meiner früheren Rolle war ich sogar mal als Personaler mit dem Managing Director unterwegs und er sagte, hier, ich muss mal über eine Sache nachdenken für mich und die Firma. Können wir mal ein 2-Tages-Workshop machen? Und dann bin ich da hingekommen, dann war es nur er und ich. Ich stand am Flipchart und habe quasi aufgemalt, was er gesagt hat und versucht, Kontext zu setzen. Und er hat versucht, sein Denken zu strukturieren. Und diese Beobachtung, dass uns das total hilft, mal alles auf den Tisch zu legen und mal auch einen zweiten Blick drauf zu bekommen, damit sich neue Muster ergeben können und so weiter. Das ist die Idee hinter Selbstfindung. Und es kann kurze Gespräche am Tag sein, ein Canvas, oder es kann tatsächlich am Flipchart hier, was sind die Optionen, die vor mir liegen und warum sollte ich was wählen und was heißt das eigentlich, wenn ich sowas wähle?
Ja, super guter Punkt. Da frage ich gleich mal dich persönlich bei der Selbstfindung. Ich meine, du warst ja bei SAP, Bilfinger, Roche, also schon große Konzerne und hast dann aber beschlossen, sozusagen die Konzernpfad zu verlassen und dich auch selbst zu finden. Oder was war damals so die Entscheidung, dann eben viele, viele andere Themen wie jetzt Micro Sabbaticals zu machen und nicht mehr in einem Konzern HR-Director und ähnliche Positionen zu begleiten?
Also ich habe auch früher schon alle möglichen Side-Gigs gemacht, habe verschiedene Dinge gegründet und war in Netzwerken unterwegs und so weiter. Meine These war immer, ich will bis 40 Erfahrung sammeln, verschiedene Unternehmen kennenlernen als Personaler, die Kulturen, die Arbeitsweisen. Man kann wahnsinnig viel lernen von großen Unternehmen und hatte dann so das Gefühl, mit 40 wird eine T-Kreuzung kommen. Entweder ich mache dieses Corporate-Ding weiter oder eben finde Alternativen und bin jetzt seit 3 Jahren als Berater unterwegs. Einfach weil diese Themen Kultur, Change, Mindset, Leadership und so weiter, fast die ganze Welt beschäftigt sich damit und ich hatte das Gefühl, dass meine Erfahrung hier relevant sein kann und ich Firmen und Individuen helfen kann, da unterwegs zu sein und ich liebe die Selbstbestimmung, die das Freelancer-Dasein mit sich bringt. Im Corporate-Kontext ist man da noch sehr eingebunden und sehr fragmentiert unterwegs, also lange Prozesse, aber immer nur hier mal eine halbe Stunde, da mal ein halber Tag, wenn es gut läuft. Und ich liebe auch diesen Fokus hier und da Dinge deep worken zu können und nebenher dann so Projektchen zu machen, die auch die Seele nähren.
Ja, spannend. Also ich war gerade am Wochenende in Italien und habe da einige interessante Leute getroffen, unter anderem einen Bekannten von mir, der im Piemont jetzt so eine Workation Village aufbaut, also wo man dann zusammenkommt und eben auch dort arbeitet. Im Moment sind eher noch Solopreneure, Freelancer, kleine Startups, die da hinkommen, aber wir haben halt auch so ein bisschen gebrainstormt, hey, wie kann man das großen Unternehmen wie Bilfinger, wie Roche und anderen vielleicht auch irgendwie zur Verfügung stellen? Sind die überhaupt dafür Geld auszugeben, sagt da nicht die Controlling-Abteilung, ja, Workation, ich glaube, sagt, also für Work zahlen wir noch, aber für den Vacation-Teil zahlen wir nichts mehr so. Hast du mal überlegt, auch die Micro-Sabbaticals sozusagen in große Unternehmen reinzubringen? Weil ich meine, wie du schon sagst, ja, das geht CEOs vielleicht so, aber das geht sicherlich auch anderen Personen so, die einfach mal 2-3 Tage gerne raus wollen und ein bisschen Zeit zum Nachdenken brauchen. Die Frage ist halt, also, die ich mir stelle, sind die Unternehmen da schon bereit für, wären die auch bereit dafür Geld zu zahlen oder was muss passieren, dass sie das machen?
Also könnte mir gut vorstellen, dass Unternehmen sowas als interessantes Angebot wahrnehmen. Mental Wellbeing und so, ne? Also Burnout und solche Themen, das ist ja schon in Unternehmen der Fall. Und ab und zu schickt man Leute ja auch quasi in eine Selbstfindung, das nennt man dann Coaching oder quasi eine Schulung zu gewissen Themen. Geht ja schon alles in die Richtung und sie geben ja auch Geld dafür aus und für die ist dann, sagen wir, der Price Point kein Problem. Ich glaube, wir sind jetzt einfach nicht so groß, dass wir da irgendwelche Corporate Partner bräuchten. Das würde komplett unseren Rahmen sprengen. Ja. Aber natürlich, klar, das ist schon ein Teil der Zielgruppe, Professionals, die im Leben stehen und die quasi, wo das höchste Gut Zeit ist. Also es gibt so dieses Dilemma, ne? Früh im Leben hast du Zeit, aber kein Geld. Dann hast du irgendwann Geld, aber keine Zeit. Und später hast du Zeit und Geld, aber keine Energie mehr. So. Und irgendwie dieses Optimum dann mitten im Leben mal zu finden, ist schon ganz schön.
Ja, definitiv. Ja, ja, genau. Das bringt mich auch so ein bisschen zur nächsten Frage. Eben dieses Thema, ihr seid noch nicht groß genug. Was ist denn so deine Vision mit den Micro-Sabbaticals? Business, also genau, habt jetzt 2 Spaces, glaube ich, ein Tiny House und dann noch in Berlin ein Schiff auf der Spree. Genau. Wo siehst du das irgendwie in 5 bis 10 Jahren, das Thema?
Ach, es ist jetzt nicht primär skalierungsgetrieben. Wir würden gerne multiplizieren an verschiedene Orte, brauchen dann natürlich Partner, die das inhaltlich mittragen und gerne machen. Ich glaube, der größte Challenge ist die Infrastruktur. Tiny Houses in Deutschland ist sehr, sehr schwierig zu realisieren. Das ist auch der Vorteil an dem einen, das wir haben, aber das ist nicht leicht abzubilden. Und ich persönlich kann mir das jetzt nicht auf einem Campingplatz vorstellen, also ein Tiny House Village oder so. Ne?
Auch mit so lauter Gartenzwergen davor stelle ich mir super vor. Ja.
Genau. Ja, das macht man dann 20% billiger. Ne? Aber das passt eigentlich vom Setting nicht so ganz. Von daher, wir sind auf der Suche, wenn wir vielleicht 10, 20 Orte hätten, wäre schön. Können mir auch vorstellen, dass es sich eignet, vielleicht in Orten wie Portugal oder so. Ich wäre auch relativ sicher, dass Leute bereit sind, dafür zu reisen, an so quasi magische Orte und so. Ja. Wie du sagst, Workation ist quasi so eine fließende Grenze auch mit diesem Konzept, ne? Also, dass du Orte suchst, die zu dir sprechen und die gewisse Dinge in dir auslösen. Wir haben halt dieses Minimalismus-Thema genommen und gesagt, wir wollen es eigentlich nur in dieser Kombination machen.
Ja, ich meine, am Ende habe ich vorhin irgendwie drüber nachgedacht, so als ich mich auf unser Gespräch auch ein bisschen vorbereitet habe. Ihr könntet ja eigentlich auch eine Plattform anbieten sozusagen, weil solche Tiny Houses, kleine, coole Apartments, also ich war auch schon auf Kreta irgendwo in einem mega schönen Location, auch sehr, sehr minimalistisch eingerichtet. Also diese Orte gibt es ja auch schon so ein bisschen weltweit und ihr bindet dann so die Symbiose quasi wie so ein kleines Airbnb, vermittelt aber nicht nur die Orte eben, sondern on top auch eure, das müsste dann natürlich remote irgendwie passieren, aber so eine Art Remote-Coaching, Begleitung, einmal am Tag, Vorbereitung, Nachbereitung, persönliches Gespräch und die Personen reisen dann aber an den Ort. Ich weiß nicht, ob das denkbar wäre oder ob ihr sagt, nee, wenn, dann wollen wir schon alles in einer Hand haben.
Klar, also ist denkbar. Ich denke, wir sind jetzt gerade am Multiplizieren. Wie kriegen wir es an verschiedenen Orten hin, dass die Qualität stimmt und dass kein so Creep-Faktor mit reinkommt, dass man nicht weiß, wer einem da bedient und wie das läuft, ne? Ich glaube, so richtig mega groß haben wir nicht vor, das aufzuziehen, aber ein paar Schritte zu gehen auf jeden Fall. Und wenn wir Partner finden oder andere, die daran interessiert sind, sind wir immer offen zu reden. Aber es ist, wie gesagt, so ein bisschen ein Side-Gig-Leidenschaftsprojekt. Das Kommerzielle ist jetzt nicht die Haupttriebfeder. Auch gar nicht so der Impact. Einfach, wir hatten Bock drauf, das zu machen und dachten, da gibt's einen Bedarf und das ist jetzt so. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Ja, auf jeden Fall gibt es dann Bedarf, das glaube ich auch. Jetzt nochmal ganz konkret, genau, du hast schon gesagt, Partner sucht dir, wobei können jetzt Hörerinnen und Hörer konkret helfen, wenn jemand sagt, hey, das Thema interessiert mich oder ich habe da vielleicht einen Kontakt oder ich habe selbst irgendwie mehr Geld als Zeit im Moment, würde da auch irgendwo, weiß nicht, investieren oder Kontakte herstellen. Also genau, was braucht ihr so konkret, wo könnten da vielleicht die Leute helfen?
Also der größte limitierende Faktor im Moment wären Orte. Also wenn jemand Orte kennt, wo Tiny Houses oder Tiny House ähnliche Settings passiert, ein Häuschen im Weinberg oder sonst irgendwie was, ein Schiff noch, das wäre sicherlich spannend. Ich glaube, Leute, die bereit sind zu coachen und zu begleiten, gibt es eher ein paar. So, aber auch da, wenn jemand solche Themen auf dem Herz hat, es wäre auch spannend zu reden. Ansonsten einfach mal vorbeikommen, sich das mit anschauen und manchmal braucht man das Wehrglück im Leben, also dass man sich kennt und von da weiternimmt, wie die Reise dann geht.
Ja, das stimmt. Und ja, genau, das würde mich jetzt persönlich auch nochmal interessieren, wenn du sagst, Orte sind so schwer zu finden. Was ist da in Deutschland so das Thema? Das ist alles, kann das nicht einfach auf einem privaten Grundstück stehen? Da muss man halt, oder genau, muss man wahrscheinlich an was Abwasser und Grundsteuer und keine Ahnung, oder was sind so die Hauptthemen?
Genau, also für Tiny Houses brauchst du eine Baugenehmigung eigentlich und im Außenbereich kriegst du die fast nie.
Krass.
Was auch nachvollziehbar ist, ich meine, was für den einen schön ist, was wir toll finden, ist vielleicht für den anderen Trash und dann steht die Landschaft voll mit irgendwelchen Hütten, wo Leute quasi nicht gestört werden wollen. Wie dem auch sei, die deutsche Bürokratie ist jetzt nicht auf Innovation aus und viele Orte. Also ich habe gehört, es gibt manche Orte, die das dann quasi als Wettbewerbsvorteil haben oder da was entwickeln wollen. Läuft dann oft auf so Tiny House Villages raus, ist ja klar. Also wenn man dann schon eine Genehmigung macht, dann nicht nur für ein Haus, sondern für 50 oder so. Aber dann bist du halt quasi nicht weit weg von der Reihenhaussiedlung. Und ich glaube, das ist dem Ideal relativ weit entfernt. Das ist so ein bisschen das Dilemma. Das heißt, manchmal kriegst du Konstellationen, wo es klappt oder wo du eine lokale Regelung findest. Aber das ist das der Engpass.
Ja, okay, ja, verstanden. Also warte ich noch mal ein bisschen, bis ich mir mein Tiny House zulege oder brauche halt irgendwo dann
das Kaufen ist weniger das Problem.
Der Stellplatz.
Das wäre noch was. Also wenn jemand irgendwie kennt, wie man mit lokalen Kommunen Tiny House Plätze bekommt, das wäre eine Goldader. Nicht nur für uns, sondern für viele in Deutschland.
Ja, das glaube ich. Ja, sehr schön. Dann sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Mich würde noch interessieren, weil ich ja auch eine Leseratte immer noch bin oder jetzt wieder mehr bin. Was liegt so gerade auf deinem Nachttisch? Welches Buch liest du gerade? Oder wenn du sagst, hey, das, was ich gerade lese, kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Was ist so ein Buch, was du als letztes gelesen hast und noch empfehlen kannst?
Moment lese ich gerade Accidental Empires. Das ist eine Story über die Findung quasi des Computers und Entstehung von Silicon Valley. Das fand ich ganz witzig, wie alle eigentlich so reingestolpert sind, ohne Strategie, ohne quasi richtige klaren Pfad, wie viele Dinge einfach durch Glück entstehen, aber gleichzeitig einen gewissen Mindset, also so ein gewisses Piratentum und so. Das interessiert mich einfach, wenn die Welt sich jetzt wandelt, was braucht es, um neue Lösungen zu finden in gewissen Konstellationen. Also finde ich schon ein bisschen älter, aber finde ich spannend erzählt und schön geschrieben.
Okay, Accidental Empires, habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ja, werde ich gleich mal notieren. Sehr schön, genau, dann lass uns zum Schluss kommen und wie immer in meinem Podcast hat der Gast oder die Gästin das letzte Wort. In dem Fall, genau, hast du das letzte Wort und ich sage erstmal vielen, vielen Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Website werde ich auf jeden Fall verlinken und bin gespannt, wann ich das erste Mal mein Micro-Sabbatical bei euch buche. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, aber dann im nächsten Jahr ist es fest eingeplant und genau, freue ich mich schon drauf. Also, das letzte Wort gehört dir. Danke, dass du da warst, Marlin.
Ja, danke schön. Würde uns freuen, dich willkommen zu heißen und vielleicht den einen oder anderen Hörer ebenfalls. Wir leben in spannenden Zeiten. Wir haben viele Möglichkeiten und gleichzeitig braucht es natürlich viel innere Klarheit. Und ich glaube, das ist ein bisschen meine These. Man darf und muss Verantwortung übernehmen für die eigene Führung, Selbstführung. Und die Vorbereiteten leiten die Unvorbereiteten. Also entweder du hast einen Plan oder das Leben hat einen Plan für dich. Und meine These ist, nimm dir die Zeit, dich zu sortieren und der Welt zu zeigen, wer du bist und für was du stehst.
So, naja, ganz das letzte Wort hat er jetzt doch nicht. Ich sag noch zwei Sätze zum Abschluss. Also zum einen habe ich alle Links in den Shownotes hinterlegt, das heißt zu den Micro-Sabbaticals, zu Marlin, falls du noch mehr über ihn erfahren willst oder eben dich mit ihm vernetzen möchtest. Und natürlich auch zu der erwähnten Workation im Piemont, wo ich im letzten Jahr mit dabei sein durfte. Und auch in diesem Jahr wird es wieder stattfinden, beziehungsweise sogar ausgebaut werden. Schau dir das gerne mal an. Ansonsten, genau, freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn du in der Zwischenzeit den Podcast abonnierst, mir eine positive Rezension bei iTunes hinterlässt, würde mich das super freuen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib inspiriert, trotz der schwierigen Zeit im Moment. Und wir sprechen uns oder hören uns nächste Woche. Mach's gut.